Ja, ich danke für die originellen Einleitungen, die ich hier selbst hören darf. Schön, dass ihr wiedergekommen seid oder zum ersten Mal jetzt im Lauf dieser kurzen Vortragsreihe. Morgen Abend ist sie schon zu Ende. Das zweite Thema, nachdem wir uns gestern Abend mit den Bausteinen für eine glückliche Ehe befasst haben, lautet Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau. Gestern Abend haben wir ein halbes Kapitel gelesen aus dem Epheserbrief. Heute beginne ich nur mit einem einzigen Vers. Wir haben eben schon drei Verse aus dem Alten Testament gehört. Hier 1. Mose 1, Vers 27, mitten aus dem Schöpfungsbericht. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Diesen Vers kennen wahrscheinlich alle von uns, der ist uns sehr vertraut und geläufig, aber ich darf euch mal auf etwas aufmerksam machen. Hier heißt es, dass Gott den Menschen ganz bewusst als Mann und Frau erschuf. Gott hätte andere Möglichkeiten gehabt. Gott hätte den Menschen eingeschlechtlich schaffen können. Nur ein Geschlecht. Gott hätte ihn ohne Geschlecht schaffen können. Gott hätte einen sogenannten androgynen Menschen schaffen können, der beide Geschlechter in sich vereinigt hätte. Und Gott hätte noch viele weitere Möglichkeiten gehabt, die wir gar nicht ermessen können. Und wenn uns die Bibel sagt, dass Gott ganz bewusst den Menschen geschaffen hat, zweigeschlechtlich, als Mann und Frau, können wir davon ausgehen, dass das die beste aller Möglichkeiten war. Warum sollte Gott die viertbeste oder elftbeste Möglichkeit nehmen, wenn er die beste zur Verfügung hatte? Er schuf ganz bewusst uns Menschen zweigeschlechtlich als Mann und Frau. Vielleicht ist das ein Gedanke zu Beginn, über den wir noch weiter nachdenken können. Nun, ich sagte gestern Abend, wir wollen uns heute mal besonders beschäftigen mit der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, mit der Verschiedenartigkeit. Ich sagte, zwei unverheiratete Menschen, die können gar nicht ahnen, wie verschieden Mann und Frau sind. Das lernt man erst im täglichen Zusammenleben in der Ehe. Wie viel weiß ein Paar voneinander, wenn sie heiraten? Die beiden kennen sich ein Jahr oder zwei und dann heiraten sie. Denken, wir kennen uns schon so gut, jetzt heiraten wir. Nach einem Jahr Ehe stellen sie fest, oh, so gut haben wir uns doch noch nicht gekannt. Nach 10 Jahren Ehe schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wie konnten wir denn damals heiraten? Wir haben ja nichts voneinander gewusst. So ungefähr läuft das. Meine Frau ist ja Österreicherin, Kärntnerin, und ich muss noch was von gestern ergänzen. Die Mentalität der Österreicher, ich weiß nicht, ob ihr die ein bisschen kennt, man sagt so, wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist es gar kein Österreicher. Die können gar nicht Nein sagen. Die sind so höflich, so charmant, die können nicht Nein sagen. Und das war mein Glück. Meine Frau konnte nicht Nein sagen, als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Leben mit mir verbringen will. Und so sind wir jetzt schon fast 25 Jahre verheiratet. Solche Ehethemen, die sind ja für manche auch eine sehr ernste Angelegenheit. Wirklich sehr ernst. Und deswegen muss ich auch ab und zu mal etwas Auflockerndes sagen. Heute gleich zu Beginn. Jemand hatte festgestellt, dass Schiffe immer weibliche Namen bekommen. Und bis vor einigen Jahren haben auch die Tiefs im Wetterbericht immer weibliche Namen gehabt und die Hochs männliche. Da haben aber dann einige Damen protestiert. Inzwischen wird das wechselseitig gebraucht. Ja? Und wie ist das eigentlich mit Computern? Sind die männlich oder weiblich, diese Dinger? Wollte einer wissen. Und dann fragte er natürlich zuerst die Frauen, Ladies first. Und die Frauengruppe entschied, Computer müssen männlich sein. Kann gar nicht anders sein. Die müssen männlich sein. Um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man sie zuerst anmachen. Die Computer. Nur die Computer. Sie wissen unglaublich viele Daten, sind aber trotzdem ziemlich ahnungslos. Die Männer? Eigentlich sollten sie Probleme lösen helfen, aber die halbe Zeit sind sie selber das Problem. Die Computer. Und sobald du dich mit einem einlässt, merkst du, wenn du nur ein wenig länger gewartet hättest, hättest du ein besseres Modell bekommen können. Ihr seht, so viele Ähnlichkeiten zu den Männern, haben die Frauen unisono gesagt, die Dinger müssen männlich sein, ja. So, jetzt dürfen aber die Männer auch mal schmunzeln. Die Männergruppe entschied natürlich, weil die durch ganz andere Augen guckt und die Welt ganz anders bewertet, die entschied, Computer müssen weiblich sein, denn niemand außer ihrem Schöpfer versteht ihre innere Logik, denken wir Männer manchmal, ja. Die geheime Sprache, die sie benutzen, um mit anderen Computern zu kommunizieren, ist für alle anderen unzugänglich. Muss man nur mal ein paar Frauen zusammenstehen sehen, ja? Die können in 10 Minuten mehr reden als Männer an einem Wochenende reden, ja? So kann das gehen. Sogar deine kleinsten Fehler werden im Langzeitspeicher zur späteren Verwendung aufbewahrt. Kommt auch einigen von uns bekannt vor, ja? Und sobald du dich mal auf einen einlässt, gibst du die Hälfte deines Gehaltes für Zubehör aus. Die Männer verdienen das Geld, die Frauen geben es aus. Überleg's dir gut, Benjamin, ja? Also, das ist so. Ihr seht, auf humorvolle Weise betrachtet. Mann und Frau schauen durch ganz verschiedene Augen, bewerten alle Dinge ganz anders, haben ganz andere Vorstellungen, andere Wesenszüge, andere Bedürfnisse. Sie sind eben sehr verschieden. Schauen wir uns zuerst den Mann an. Da werden wir nicht so lange brauchen. Nachher, wenn wir zur Frau kommen, wird es ein bisschen länger dauern. Ja? Schauen wir uns das Wesen des Mannes an. Der Mann ist stark rational geprägt. Das heißt, bei uns laufen die Entscheidungsprozesse ziemlich stark über den Kopf, über Vernunft, über Ratio, über Verstand. Das heißt nicht, dass wir mehr Verstand hätten als Frauen. Das ist wissenschaftlich sogar bewiesen, dass das nicht so ist. Aber bei uns läuft das durch alle Gehirnwindungen. Und ihr lieben Frauen, deswegen müsst ihr verstehen, dauert das auch manchmal ein bisschen länger. Da überlegt der Mann und überlegt, ob sie nun einen neuen Kühlschrank kaufen, weil der alte kaputt gegangen ist. Ja? Und nach 2 Wochen hat er sich dann durchgerungen, ja, wir kaufen einen neuen Kühlschrank. Dann sagt die Frau, Mann, hast du dafür 2 Wochen gebraucht? Ja? Meine weibliche Intuition, die hat mir das gleich gesagt, dass wir den brauchen. Und sogar welches Modell, ja, habe ich auch schon im Auge gehabt. Aber das braucht eben ein bisschen länger. Stark rational geprägt, was die Entscheidungen angeht. Der Mann sieht mehr die großen Dinge und Zusammenhänge. Das kennt er vielleicht von seiner Firma, da muss er auch 5-Jahrespläne machen, 10-Jahrespläne, sieht mehr so die großen Linien. Das habe ich bemerkt, als unsere Kinder klein waren, da musste ich einmal zu einem Elternabend in den Kindergarten. Und siehe da, ich war der einzige Mann an dem Abend. Alle Kindergärtnerinnen, Frauen, alle Mütter waren da und ein Mann, ja, das war ich. Ich war sozusagen gebenedeit unter den Weibern, wenn ich das so sagen darf, an dem Abend. Und später, als die Kinder ans Gymnasium kamen zum Beispiel und dann Richtung Abitur, dann kamen auch die Väter, dann kamen die Männer und sahen die großen Linien, ja, wo das jetzt hingeht, welches Studium und so weiter. Dann kamen auf einmal die Männer. Da habe ich das gesehen, wie das tatsächlich so ist. Der Mann entwickelt seine Identität ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Da werden mir vielleicht jetzt einige so leicht widersprechen wollen im Inneren, einige Männer, und sagen, Moment mal, meine Identität ist Christus. Ich wünschte, dass wir das alle sagen könnten, alle Männer, alle Frauen, dass wir alle sagen könnten, ja, ich definiere mich über Jesus Christus. Das ist mein Herr und mein Gott, mein Heiland. Mit dem lebe ich. Ich wünschte, wir könnten das alle sagen, aber Tatsache ist, dass es an uns Männern nicht spurlos vorübergeht, wenn wir im Berufsleben Misserfolg erleben, zurückgestuft werden, arbeitslos werden, in den Ruhestand versetzt werden. Das kann alles Krisen mitbringen, für Frauen auch, aber mehr für Männer. Und da sehen wir, das muss auch eine Frau verstehen, dass uns der Beruf sehr viel bedeutet. Er sollte nicht in der Priorität über der Ehe stehen, auf keinen Fall. Vielleicht werden wir zeitlich mehr Zeit im Beruf verbringen, als wie mit der Ehefrau jetzt mal die Schlafzeiten ausgenommen, ja. Aber trotzdem, wir entwickeln unsere Identität ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Dann sind wir Männer sehr visuell geprägt, sehorientiert. Ich habe das gestern Abend bereits angedeutet. Schaut mal, die Werbepsychologie weiß das ganz genau. Die werben für irgendetwas, für einen Autoreifen meinetwegen. Warum muss da eine leicht bekleidete Frau mit abgebildet sein? Warum? Die wissen ganz genau, was unsere Blicke fängt, wenn sie denn überhaupt noch bekleidet ist, ja? Die wissen das ganz genau. Die Bibel zeigt es auch. David, der König David, er sah die Bathseba beim Baden und es war um ihn geschehen. Visuell geprägt. Und eine gottesfürchtige Frau, die wird daraus, aus diesem Wissen, auch ihre Schlüsse ziehen auf die Art, wie sie mit Männern umgeht und auch wie sie sich kleidet, dass es nicht aufreizend ist, wenn ich das mal so nebenbei sagen darf. Stark sehorientiert. Und wir tun uns im Allgemeinen schwer, unsere Gefühle auszudrücken. Das trifft nicht auf jeden Mann zu. Jetzt sage ich viele Dinge, das sind so statistische Werte, die treffen auf 80-85% aller Männer zu. Und wenn du jetzt gerade mal zu den 15 gehörst, auf die das nicht zutrifft, oder sogar nur 10, ja, dann musst du nicht gleich sagen, das ist ja alles Mist, was der sagt und das stimmt ja gar nicht. Ja, da musst du einfach mal über Kreuz denken, als wäre es bei dir jetzt gerade eben umgekehrt. Aber für die meisten trifft das zu, was ich hier sage und auch nachher, was ich dann zu den Frauen sage. Wir Männer tun uns im Allgemeinen schwer, unsere Gefühle auszudrücken und scheinbar wir deutschen Männer ganz besonders schwer im internationalen Vergleich. Ein Italiener, ein Franzose, ein Südländer, ja, kann viel leichter seine Gefühle ausdrücken als wir Deutschen. Uns hat man jahrhundertelang eingebläut, ein deutscher Mann zeigt keine Gefühle. Der weint nicht, hart wie Kruppstahl, alter Indianer kennt keinen Schmerz und die ganzen Sprüche, ja. Und wir tun uns schwer, wir haben Gefühle, aber wir tun uns schwer, die auszudrücken. Und das muss ich an der Stelle gleich sagen, ihr lieben Ehemänner, wir müssen das aber lernen. Eine Frau ist gefühlsbetonter wahrscheinlich als der Mann. Ich kenne immer auch Gegenbeispiele, wo es genau umgekehrt ist. Wo der Mann so ein Gefühli ist und die Frau ist ganz sachlich und nüchtern und zeigt nie eine Gefühlsregung. Sowas gibt's auch, ich weiß es. Ist aber selten. Ja? Sind die Ausnahmen, die statistischen. Wir tun uns schwer und wir müssen es lernen. Meine Frau hat mir dabei geholfen, über meine Gefühle zu sprechen. Die hat mich ab und zu ganz konkret gefragt, wie geht's dir, wie geht's denn deiner Seele, was beschäftigt dich gerade, wie gehst du damit um, du hast jetzt hier gar nicht groß eine Regung gezeigt und so weiter. Hat sie nachgefragt und mir geholfen, die Schwaben würden sagen, sie hat mir die Zunge gelupft, die Zunge gehoben, ja, um zu sprechen über meine Gefühle. Der Mann reift langsamer. Das gilt schon für die körperliche Reife. Pubertätzeit setzt etwas später ein bei uns, bei Jungs, ja. Und auch die ganze Persönlichkeitsreife soll beim Mann etwas zeitverzögert sein, verglichen mit einer Frau. Das sind jetzt Dinge, die kann ich nicht unbedingt mit einer Bibelstelle belegen, ja. Das versteht ihr. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Angeblich sollen wir Männer dann am Ende doch eine tiefere Reife erreichen, muss ich jetzt zu unserer Ehrenrettung noch sagen. Und siebtens, der Mann ist von Natur aus nicht religiös. Jedenfalls nicht so religiös wie die Frau. Und mir scheint, das hängt mit Punkt Nummer 1 zusammen. Stark rational geprägt und deswegen habe ich kaum Männer kennengelernt, sagen wir mal über 25, die zum Glauben gekommen wären an die Wahrheit der Bibel, bevor sie nicht irgendwelche Bücher über Evolutionstheorie gelesen hatten und über andere wissenschaftliche Fragen, bevor ihre Einwände aus dem Weg geräumt waren. Das hängt hier zusammen mit Punkt 1. Ich habe beobachtet, dass Männer oft ganz anders zum Glauben kommen als Frauen. Frauen hören von Christus oder lesen von ihm in den Evangelien, werden fasziniert von ihm und möchten ihm gehören. Es geht mehr über die Beziehungsebene. Sie möchten ihm gehören. Auch Frauen lesen manchmal Bücher über Evolution, weiß ich auch, ja, oder machen sich viele Gedanken. Aber meistens geht es über die Beziehung, während bei uns Männern oft auch alles sehr verstandesbetont ist, auch bei der Bekehrung. Das ist meine Beobachtung, wenn ich als Evangelist unterwegs bin. Kommen wir zu den Bedürfnissen des Mannes. Das war jetzt nicht alles, was man über das Wesen eines Mannes sagen kann. Ja, könnte man bestimmt noch viele Dinge anführen, aber ich glaube, dass es wesentliche Dinge sind über das Wesen des Mannes. Bedürfnisse, muss ich so formulieren, wir Männer haben dieselben Grundbedürfnisse wie Frauen, nämlich Essen, Trinken, Schlafen. Ja? Ihr lieben Ehefrauen, fangt ja nicht mit einem Mann einen Streit an, wenn der nichts gegessen hat. Habt ihr schon gleich verloren, ja? Gebt dem doch erstmal was Vernünftiges zu essen. Gib dem erstmal was zu essen und schon habt ihr einen ganz anderen Mann. Ja, nicht anfangen mit einem Mann, der nichts im Magen hat. Ja? Also Essen, Trinken, Schlafen sind Grundbedürfnisse, aber zusätzlich sind bei uns Männern zwei Bedürfnisse sehr stark ausgeprägt. Bestätigung, Anerkennung. Schaut, ihr lieben Ehefrauen und Frauen, wir Männer müssen in der Berufswelt oft hart um Anerkennung kämpfen. Und manchmal geht es da sogar mit Ellbogen zu, mit harten Bandagen. Und wir müssen oft hart um die Anerkennung unseres Chefs kämpfen oder der Kollegen. Und wir möchten nicht gerne, dass dieser Kampf um die Vorherrschaft zu Hause weitergeht. Wir möchten gerne eine Frau, die uns anerkennt, dass wir ein Mann sind, anders als eine Frau. Nicht besser, nicht schlechter, nur anders. Anders, weil Gott uns als Männer geschaffen hat und dass wir auch anerkannt werden von unserer Frau, auch bestätigt werden, auch mal gelobt werden. Ich sage manchmal Frauen in der Seelsorge, hör mal, so schlecht kann doch dein Ehemann gar nicht sein, dass du nicht auch mal etwas an ihm finden könntest, dass du loben kannst und ihm mal sagen kannst, dass du stolz bist auf ihn. Viele von euch sind zum Beispiel, nehme ich an, gute Handwerker. Dafür war die ehemalige DDR berühmt, dass hier viele gute Handwerker waren, weil ihr musstet ja alles selber machen und aus jedem Draht ein Kofferradio bauen. Ja, ich weiß, das ist ja schon 20 Jahre her, aber ihr seid gute Handwerker. Ihr lieben Ehefrauen, habt ihr das euren Männern mal gesagt? Habt ihr gesagt, dass ihr stolz seid auf sie, was sie alles können, aus wenig etwas machen? Ja, wenn ihr das nicht macht, dann kriegt euer Mann auf einmal solche Ohren, wenn das eine Kollegin, eine Arbeitskollegin merkt und ihm mal Lob und Anerkennung gibt und bestätigt. Macht das lieber selber. Sagt ihnen das mal. Und wir Männer hören auch mal gerne, dass ihr gerne verheiratet seid mit uns. Ja? Das hört dein Ehemann gerne, liebe Ehefrau, dass du gerne mit ihm verheiratet bist und dass du stolz auf ihn bist, im guten Sinne. Ja, dankbar für ihn, kannst du auch sagen. Gott dankbar für deinen Mann, bestätigt ihn. Das Gegenteil von Bestätigung, oh, das habe ich jetzt ein bisschen zu früh angeklickt, das Gegenteil von Bestätigung ist Nörgeln. Am Mann herumnörgeln von morgens bis abends. Stell die Schuhe in die Reihe, schmatz nicht so beim Essen und so weiter. Ja? Manche Frauen meinen, was seine Mutter ihm nicht beigebracht hat, ich werde es ihm beibiegen. Ich werde es ihm beibiegen, ja. Und dann verwechseln sie die Ehe mit einer Erziehungsanstalt. Ihr lieben Ehefrauen, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Haben wir denn noch nicht gemerkt, wie schwer es ist, uns selber nur an einem einzigen Stück zu ändern? Wie schwer das ist? Und dann wollen wir einen anderen Menschen ändern. Das wird auf Gegenwehr stoßen. Der wird das nicht mit sich machen lassen. So geistlich sind wir alle nicht. Da wehren wir uns dagegen und darum bitte nicht am Mann herumnörgeln, sonst muss der Rainer nochmal Sprüche 11,22 lesen und diese Verse ja von dem zänkischen Weib mit dem triefenden Dach und so weiter nicht nörgeln, sondern den Mann anerkennen und bestätigen. Und jetzt kommt das zweite Bedürfnis, Wir Männer haben auch ein gewisses Bedürfnis nach Freiraum. Ich werde sagen, was ich meine und auch was ich nicht meine. Ich meine damit, Mann und Frau haben sich bei der Eheschließung zu gegenseitiger Treue verpflichtet. Ja, unbedingt, gegenseitige Treue. Aber das heißt nicht, dass der eine den anderen als Besitz ansehen kann. Manche Männer, die sind erst 10 Minuten aus dem Haus, dann klingelt zum ersten Mal das Handy. Wo bist du denn gerade? Mit wem redest du denn gerade? Wann kommst du denn wieder? Und so weiter. Wird hinter ihnen her telefoniert. Lass doch deinen Mann mal abends zu seinem Freund gehen, einmal in der Woche. Da werden die in der Garage irgendwas auseinanderbauen und wieder zusammen. Oder sie spielen mal Schach. Oder lass ihn doch auch mal angeln gehen, wenn er gerne angelt bei Regenwetter. Lass ihn angeln. Wenn er wiederkommt, da hast du einen ganz ausgeglichenen Mann. Ja? Dann machst du in der Zeit was anderes. Gib ihm einen gewissen Freiraum. Halte ihn nicht so kurz, an so kurzer Leine. Manche Männer, die werden von ihren Frauen aber wirklich an so einer kurzen Leine gehalten. Das kann ich manchmal nicht fassen. Ich gebe euch so ein Beispiel. Wir hatten einen Männerabend in unserer Gemeindearbeit in Mannheim. Und da war auch so ein Mann bei uns in der Gemeinde, der wurde von seiner Frau so, ja, an der kurzen Leine geführt. Und wir haben schon ein bisschen gespöttelt, ob er wohl Ausgang kriegen würde für den Männerabend. Und tatsächlich, er kam und er war bei uns. Und dann wollte mal irgendeiner der Männer auf die Toilette und macht die Schiebetüre auf. Da sitzt draußen vor der Tür seine Frau. Und da ist dem auch noch rausgerutscht. Oh, hast ja doch deinen Anstandswauwau dabei. Und da ging aber da draußen die Post ab, ja. Nun, bitte, ihr lieben Frauen, einen gewissen Freiraum. Wenn er zum Beispiel, es gibt Männer, die brauchen nicht viel Freiraum. Die sind sehr strukturiert und so, wie zum Beispiel ich. Ich brauche nicht viel Freiraum, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Leute, die mehr kreativ sind, je kreativer ein Mann ist, künstlerisch, kreativ, die brauchen mehr Freiraum. Sage ich nur mal so in Klammern. Aber einen gewissen Freiraum braucht jeder Mann. Ja? Lass ihn mal abends irgendwo hingehen mit seinem Freund oder im Keller verschwinden und seine Modelleisenbahn aufbauen oder was er da macht. Lass ihn, ja? Das braucht ein Mann. Auch mal eine Zeit alleine. Wenn eine Frau das nicht gibt, dann gleicht sie so einer Tintenfischgattung mit 8 Armen. Das ist die sogenannte Krake. Und es gibt solche Krakenfrauen, die umschlingen ihre Männer mit 8 Armen und drücken ihnen schier die Luft zum Leben ab. Und das geht 10 Jahre gut oder 15. Und dann kann es sein, auf einmal ist der Mann weg, von jetzt auf nachher. So habe ich es mehrfach erlebt. Da waren auf einmal Männer weg, die waren ex- oder implodiert. Auf einmal waren sie weg. Ja, und ich fürchte, da hat das hier mitgespielt. Bitte, ihr lieben Ehemänner, das sage ich nicht als Rechtfertigung. Niemals darf ein gläubiger Mann seine Frau und seine Familie verlassen. Da gibt es überhaupt keine Rechtfertigung für. Aber wenn es passiert ist, dann hat das hier, meine ich, mitgespielt. Und jetzt sage ich noch, wo die Grenzen sind für den Freiraum. Ich unterhalte mich mit einem Mann. Da sagt er, ach, ich fahre jetzt 3 Wochen in den Urlaub nach Schweden. Sag ich, wie du, ihr als Ehepaar? Nein. Wieso? Kriegt deine Frau keinen Urlaub? Doch, die fährt nach Spanien. Mir ist so die Kinnlade runtergefallen. Ich konnte es kaum verbergen, mein Erstaunen. Später hörte ich, ohne nachgefragt zu haben, dass es um diese Ehe nicht gut stehen würde. Das war mir aber eh klar. Ich werde doch nicht nach Schweden fahren und meine Frau nach Spanien. Ich rede nicht von einem Freiraum zum Sündigen, oder um sich selbst zu verwirklichen irgendwie, auf so einem Trip, davon habe ich nicht gesprochen. Aber ein gewisser Freiraum, das brauchen wir Männer. Nun, auch das ist vielleicht nicht alles, was man über Bedürfnisse von Männern sagen kann. Aber es sind 2 wesentliche Dinge. Anerkennung, Bestätigung und eben Lob und so weiter, Bewunderung. Das braucht ein Mann. So, ich sage noch einmal, auch da können wir nicht leichtfertig sagen, ja, Christus, Hauptsache, ich habe ihn und dann habe ich sonst keine Bedürfnisse mehr. Liebe Männer, seid ehrlich mit euch selber. So weit sind wir alle noch nicht. Und das schadet uns nichts, wenn unsere Frauen uns auch einmal eben bestätigen. Aber jetzt kommen wir zum Wesen der Frau. Da sind schon mal körperliche Unterschiede. Das ist jetzt nicht direkt das Wesen, aber es gehört eben auch dazu. Körperliche Unterschiede, Und das liegt daran, die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Da kommen all die Unterschiede her. Gott schuf den Mann als Mann und die Frau als Frau. Das kann man in jeder Zelle unseres Körpers sehen, diesen Unterschied. Und ihr könnt mir glauben, ich verachte die Leute nicht, ich lache nicht über Leute, die sich umoperieren lassen. Ich finde, dass die wirklich ganz, ganz arm dran sind. Ich verachte die nicht. Aber man kann nicht jede Zelle seines Körpers umoperieren lassen. Das geht gar nicht. Das hat tiefe Gründe, warum ein Mensch sowas macht. Darüber müssen wir jetzt nicht richten, ja? Will ich nicht. Sie tun mir von Herzen leid und ich würde Ihnen gerne helfen. Aber hier ist der Unterschied, die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Die Frau hat mehr Hormonarten als der Mann. Männer haben ein paar Hormone, die Frauen nicht haben, aber Frauen haben viel mehr Hormone, die wir Männer nicht haben. Frauen haben insgesamt mehr Hormone, die in ihrem Körper wirken. Und das ist für uns Männer manchmal auch noch eine Sache, die wir erstmal lernen müssen. Denn eine Frau ist viel mehr von ihrem Zyklus, von ihrem Monatskreislauf beeinflusst, als wir Männer das kennen. Wir haben auch so kleine Schwankungen mal, aber bei manchen Frauen geht es wirklich himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt, bei anderen weniger. Da gibt es auch von Frau zu Frau große Unterschiede. Aber eine Frau hat ab einem bestimmten Alter eben Menstruation, ihre Monatsblutung. Sie kann schwanger werden, wenn Gott das schenkt. Sie kann Kinder stillen. Und ich sage noch einmal, ihr ganzes Leben wird in der Zeit von Einsetzen der Menstruation bis zur Menopause viel mehr von dem Zyklus auch beeinflusst, manchmal sogar ein bisschen geprägt, ja, als wie wir Männer das kennen. Und das muss man lernen. Wenn einer Frau zum Beispiel, wenn am Anfang ihres Zyklus, wenn es bergauf geht, wenn Hormone ausgeschüttet werden, Östrogen und zum Beispiel, und sie ist ganz ausgeglichen, sie ist tatkräftig, sie kann Bäume ausreißen, es geht ihr gut. Und dann kommt eine Zeit, da werden andere Hormone ausgeschüttet, das eine klingt ab und so, und auf einmal wird sie nervöser, kratzbürstiger, gereizter. Kann auch mal sein, dass sie plötzlich weint. Und dann hilft es nichts, wenn wir dann anfangen wollen, sie zu belehren, was wir Männer so gerne machen. Wir belehren so gerne, weil wir ja alles wissen, wir sind ja so verstandesbetont. Und dann wollten wir ihr einen Vortrag halten und das nützt überhaupt nichts. Nehmen Sie einfach in den Arm. Und schon ist wieder gut nach ein paar Minuten, ja? Nimm sie in den Arm. Du darfst ein Frauenversteher werden. Du brauchst aber nur deine eigene Frau verstehen, sonst gar niemand, ja? Deine eigene Frau, ein Frauenversteher darfst du werden. Muss nicht ein Warmduscher werden, aber ein Frauenversteher kannst du werden. Das Blut der Frau ist dünner. Sie hat 20% weniger rote Blutkörperchen, sie ermüdet deshalb schneller, kollabiert leichter. Das könnt ihr in allen Ärztebüchern lesen, hoffentlich nicht in der Ehe, ja? Wegen der Ehe. In körperlicher Kraft ist der Mann der Frau meistens überlegen, meistens. Die Frau erträgt jedoch hohe Temperaturen leichter. Eine Frau hat größere Lebenskraft, lebt durchschnittlich 3 bis 4 Jahre länger. Am Ende sind sie dann doch zäher, ja? Der weibliche Stoffwechsel ist normalerweise langsamer als der männliche. Und das Skelett der Frau ist verschieden vom Skelett des Mannes. Ich habe lange gegrübelt darüber, wie kann man denn das feststellen? Ich habe aber jetzt die Antwort. Wenn man ein Frauenskelett findet, kann man ganz leicht erkennen, die Kiefergelenksknochen sind ausgeleiert. Stimmt nicht? Ja. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Unterschiede, ja, aber da könnte man es erkennen. Okay, ihr habt Humor, ich sehe es. Kommen wir zu den seelischen Unterschieden zwischen Mann und Frau. Seelische Unterschiede. Die Frau ist ein vielschichtiges Wesen. Das ist jetzt ganz schwierig, das ist jetzt das Heikelste für mich, des ganzen Abends, ja. Wie soll ich euch das richtig rüberbringen, ihr lieben Ehefrauen und Frauen unter uns hier? Bitte seht mir das nach, vielschichtig. Man vergleicht den Mann mit einer Kommode. Ihr seht viele Schubladen, Schublade auf, Hemden rein, Schublade zu, auf, Socken rein, Schublade zu. Alles schön strukturiert, geordnet, quadratisch, praktisch, gut, einfach, ja, schlicht, ganz, ganz schlicht. Während eine Frau manchmal verglichen wird mit einem Gewächs, das im Garten wächst und in der Küche Verwendung findet, und es könnte sein beim Aufschneiden, dass einem die Augen tränen. Ich darf es jetzt nicht aussprechen, was das ist, das wäre vielleicht diskriminierend, aber ihr könnt vielleicht ahnen, was das sein könnte. Ganz viele Schalen, ganz viele Schalen. Und so kommt uns Männern das manchmal vor, da ist man 15 Jahre mit derselben Frau verheiratet. Und dann macht man irgendwas und dann reagiert sie plötzlich so unorthodox, so unerwartet. Dann denke ich, was ist das denn jetzt wieder? Ja, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon manchmal gedacht, warum ist denn meine Frau nicht so normal, wie ich bin? Ja? Warum ist sie denn so anders? So ein bisschen kompliziert kommt uns Männer das manchmal vor. Ja? Weiß nicht, ob es nur mir so geht, also ich bin mehr hier so, ja, und meine Frau, die hat wirklich viele Schalen, ja, in dem Bild gesprochen. Oder noch ein anderes Bild, das wird vielleicht jetzt auch mehr die Männer ansprechen. Wir Männer sind eher so wie ein alter, zotteliger VW-Bus, der schon 600.000 Kilometer auf dem Buckel hat. Ich hatte leider jetzt keinen Trabi, aber nehmt mal den VW-Bus hier, während eine Frau eher wie ein Ferrari daherkommt, der aber 6 Tage in der Woche zur Feinabstimmung in der Werkstatt steht. Der läuft und läuft und läuft, ja, ganz einfach. Aber hier, 6 Tage Feinabstimmung, ja, einfach viel komplizierter, der Ferrari-Motor und alles. Ihr nehmt mir das nicht übel, ja, das war jetzt ein bisschen grob der Vergleich hier dargestellt. Aber so, ihr lieben Frauen, kommt uns das manchmal vor als Männer, schon ein bisschen kompliziert, also vielschichtig. Die Frau ist viel persönlicher, eben personenorientierter als der Mann. Viele sagen, Theologen, das geht wiederum zurück bis auf die Schöpfung. Wir haben eben gelesen, Gott schuf den Menschen, er nahm den Adam aus der Adama, hebräisch, aus der Erde. Adam heißt der von der Erde genommene. Und wir Männer, wir haben mit allem Freude, was von der Erde kommt. Wir bauen gerne und Technik und bis hin zu Computer ist alles aus der Erde, ja? Sachen, Gegenstände, Materie. Während die Frau aus der Seite des Mannes genommen ist, aus der Seite, viel beziehungsorientierter. Wer schreibt die Geburtstagsbriefe in eurer Ehe? Wer schreibt die Weihnachtskarten und so weiter? Wer hält die Beziehungen zu den Verwandten? Meistens die Frauen, ja? Persönlicher als der Mann. Die Frau legt größeren Wert auf Sicherheit, Stabilität, anhaltende menschliche Beziehungen. Sehr, sehr wichtig, weil sie beziehungsorientiert ist. Also ich lege da auch Wert drauf, aber meine Frau ist mir da voraus. Frauen sind meistens auch multitaskingfähig, wie man das heute so schön nennt. Das heißt, wir Männer, wir sind mehr hintereinander. Das heißt, wir machen erst das und wenn das fertig ist, das und dann das. Während Frauen gleichzeitig 4, 5 Sachen auf einmal machen können. Die haben ein Kind auf dem Arm, mit dem anderen Arm rühren sie beim Essen, haben hier einen Telefonhörer eingeklemmt, der Hund kriegt auch noch einen Tritt, wenn es sein muss. Alles gleichzeitig, ja. Das können die. Das ist Multitasking. Während wir Männer eben mehr hintereinander sind. Und ihr lieben Frauen, das haben mir schon Frauen bestätigt, dass ihnen das manchmal Mühe macht, dass ihr Mann so umständlich ist aus der Sicht ihrer Frau. So umständlich, immer eins nach dem anderen, während man das doch gleichzeitig machen könnte. Ein paar Sachen kriegen wir schon auch gleichzeitig hin, aber nicht so gut wie Frauen. Ja? Und es ist eben so. Es ist so, wir sind nicht so multitaskingfähig, sind Unterschiede. Eine Frau möchte gefallen. Sie macht sich Gedanken darüber, was andere über sie sagen. Sie entwickelt ihre Identität mehr durch die Beziehung zu ihrem Mann. Nehmen wir mal ein ganz traditionelles Rollenverständnis an, dass die Frau vielleicht 1, 2 kleine Kinder zur Welt gebracht hat und zu Hause großzieht, ja, dass sie noch zu Hause ist. Ja, wer gibt denn ihr Bestätigung? Wenn sie, angenommen, sie wäre wirklich zu Hause, wäre nicht berufstätig, wer gibt denn ihr dann Bestätigung? Wenn dann der Mann abends nach Hause kommt und noch meckert, weil das Essen nicht ganz pünktlich fertig ist oder irgendwo nicht gesaugt ist in der Wohnung, dann wird sie aber bedient sein, ganz schnell, und das hinter sich lassen wollen, das verstehe ich. Die Frau ist detailorientierter als der Mann. Einzelheiten sind ihr wichtig, weil oft ihr Alltag auch aus ganz vielen Einzelheiten besteht. Ist vielleicht ein bisschen pauschal gesagt, aber verzeiht mir, ja, seht mir das nach. Die Logik der Frau verbindet sich auf jeden Fall, das stimmt, schneller mit ihren Gefühlen. Gefühle handeln schneller. Das ist der Grund, warum ich meine Frau gebeten habe, bitte keine Haustürgeschäfte abzuschließen, wenn da Staubsaugervertreter kommen und Zeitschriftenabonnements. Meine Frau, die ist so barmherzig, die kauft alles und unterschreibt alles. Ja. Ich habe ihr gesagt, nein, nein, bitte nicht. Die sollen wiederkommen, wenn ich da bin. Ich werde mit ihnen fertig. Ja. Gefühle handeln schneller. Und eine Frau wird in der Regel emotional tiefer erregt als der Mann. Eine Frau weint, wenn sie erregt, traurig oder müde ist. Und manchmal weint sie sogar ohne besonderen Grund. Das haben wir Männer besonders gerne. Dann denken wir, was haben wir denn jetzt wieder falsch gemacht? Ja? Stehen wir da? Und dabei haben wir vielleicht gar nichts falsch gemacht. Es sind einfach diese Tage vor den Tagen, dieses prämenstruale Syndrom. Und ja, es geht dir gerade im Augenblick nicht gut. Umarmen, Mut machen, nicht anfangen zu belehren. Ja? Und kann schon bald wieder in Ordnung sein. Gestern Abend stand hier schon an der Leinwand dieser Satz. Ich bringe den ganz bewusst noch einmal, weil er zu diesem Thema noch besser passt als gestern. Lieben heißt die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Die wahren Bedürfnisse, nicht die Bedürfnisse, die ich meine, die er haben könnte, oder gar haben sollte. Nein, nein, seine wahren Bedürfnisse, die müssen wir erforschen und die müssen wir stillen. Und ich möchte mal behaupten jetzt, ungeschützt, dass ein normaler Ehemann am Tag der Hochzeit die Bedürfnisse seiner Frau noch sehr wenig kennt. Nicht gar nicht kennt, das kann ich nicht sagen, aber noch sehr wenig kennt. Und eine normale Ehefrau am Tag der Hochzeit die Bedürfnisse ihres Mannes noch ziemlich wenig kennt. Das muss man erst erforschen und stillen suchen. Und darüber muss man reden. Mann und Frau sind sehr verschieden. Ich muss euch ein Beispiel bringen, damit das deutlich wird, was ich hier meine. Da war ein Mann, der brachte seiner Frau jedes Jahr am Hochzeitstag einen wunderschönen Strauß Tulpen. Weil er dachte, Tulpen aus Amsterdam, was gibt es schöner, das liebt jede Frau, ja. Und seine Frau hat sich immer artig bedankt, war immer zufrieden, hat nie etwas gesagt, bis er nach 15 Jahren zufällig einmal mitgekriegt hat, dass die Lieblingsblumen seiner Frau Rosen waren. Er hatte ihre Bedürfnisse nicht erforscht und darum hatte er sie 15 Jahre lang mit Tulpen zwangsbeglückt. So nennt man das. Zwangsbeglückung, wenn man dem anderen Gutes tut, was der eigentlich gar nicht will und nicht braucht. Ja? Also man kratzt den, wo es den gar nicht juckt. Und das nennt man Zwangsbeglückung. Nun, wegen falscher Blumen habe ich noch nicht gehört, dass eine Ehe gescheitert wäre. Ja? Das ist nicht weiter tragisch. Aber es gibt andere Bedürfnisse einer Frau. Wenn die nicht gestillt werden, das kann dramatischere Folgen haben. Muss ich noch wieder was einfügen. Da war ein Mann, dem ging es noch schlechter, der hat den Hochzeitstag seiner Frau leider immer wieder vergessen. So was soll es ja auch geben, ja. Und oh nein, da ist ihm das wieder passiert. Und dann hatte er die rettende Idee. Dann hat er einen Auftragsdienst beauftragt und siehe da, von da an kamen immer am richtigen Tag die richtigen Blumen. Bis er eines Tages zu seiner Frau gesagt hat, sag mal, Schatz, von wem sind eigentlich die schönen Blumen hier? Also merkt ihr, wir Männer sind schon manchmal ein bisschen verpeilt, ja. Ein bisschen Blume, aber nur ein bisschen, ja. Da verstehe ich auch manchmal, dass Frauen Mühe haben, ja. Verstehe ich auch manchmal. Also die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Ihr sagt vielleicht, das ist ein wunderbarer Satz, von wem hast du den? Ja, das ist ein schönes Zitat. Ist das auch biblisch? Oh ja, schaut mal hier. Der sogenannte Christushymnus in Philipper 2, ab Vers 5, der hat noch einen kleinen Vorspann. Der wird oft bei Hochzeiten gelesen. Manchmal ist er auch der Trautext bei Hochzeiten, auch berechtigt. Schaut mal diese Aussagen an. Da sagt die Bibel, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Seine Bedürfnisse erforschen und stillen suchen. Nicht ich will haben, ich, ja, Ich-AG gründen und dann alles um sich selber drehen lassen. Höher als sich selbst, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder sehe auch auf das des Anderen. Da ist mir erst vor kurzem aufgefallen, wie realistisch die Bibel ist. Paulus schreibt hier nicht, jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Das können wir gar nicht, ja, nur auf das des Anderen sehen. Er sagt, aber wenn wir wenigstens auch auf das des Anderen sehen, wir werden schon selber sehen, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir werden schon sehen, dass wir, wo wir bleiben, aber dass wir auch auf das des Anderen sehen, sagt hier die Bibel, ganz realistisch. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann kommt diese wunderbare Ausführung, wo Christus vom Himmel gekommen ist, alles hergegeben hat, bis zum Tod am Kreuz und jetzt wieder erhöht ist bei Gott. Also habt diese Gesinnung in euch, das gilt für alle Beziehungen, aber ganz besonders für die Ehebeziehung, für den Menschen, den ich am meisten liebe auf dieser Erde, da soll das unbedingt gelten. Was hat eine Frau für Bedürfnisse? Ich spreche jetzt mal, ich grenze das jetzt mal ein, auf eine christliche Frau, eine gläubige Frau, eine Frau, die wirklich ein Kind Gottes ist, die Jesus Christus nachfolgt, die ihm gehört. Sie möchte geistliche Führung. Sie möchte ja gar nicht selber die Zügel in die Hand nehmen, die Hose anziehen, im Bild gesprochen, ja, oder das Regiepult übernehmen. Sie möchte gerne, dass ihr Mann auch ein richtiger Mann ist und führen kann und auch mal Entscheidungen treffen kann und dazu stehen kann. Ja, das wünscht sie sich. Und ich sage manchmal den Frauen, die den Eindruck haben, dass sie geistlicher sind als ihr Mann, oder manchmal haben Frauen auch einen Mann, der noch gar nicht zum Glauben gekommen ist, ja, wenn das so ist in eurer Ehe, ihr lieben Ehefrauen, ihr lieben Schwestern, nehmt euch selber zurück und helft eurem Mann, Haupt zu werden, wie die Bibel sagt, also führen zu können, im guten Sinn. Kein Pascha, kein Tyrann, sondern ein guter, fürsorgender, schützender, liebender Ehemann werden kann. Geistliche Führung wünscht sich eine Frau. Gemeinsames Gebet. Wisst ihr, wie viele Frauen mir in die Ohren gejammert haben? Mein Mann will nicht mit mir beten. In der Gemeinde steht er auf und betet vor der ganzen Gemeinde, aber mit mir hat er schon jahrelang nicht mehr gebetet. Warum denn das? Meiner Frau und mir ist das so wichtig, wenn wir beide zu Hause sind. Wir beten normalerweise am Morgen zusammen und am Abend. Das schließt sich wie eine Klammer um den Tag und oft noch über den Tag. Wenn wir irgendeine gute Nachricht bekommen, dann danken wir. Wenn wir eine schlechte kriegen, dann bitten wir. Wenn unsere Kinder dabei sind, nehmen wir sie mit dazu. Gemeinsames Gebet. So ein Vorrecht. Bitte. Neulich sprach ich irgendwo darüber. Dann kam ein Mann hinterher zu mir. Ich denke, na, was war der denn? Ja. Aber er kam ganz freundlich und sagte, Wilfried, ich will dir was sagen. Ich habe gebetet, ich wusste, dass diese Abende kommen über Ehe. Ich habe Gott gebeten, er möge zu mir reden, möge auch mein Leben verändern. Heute Abend hat er zu mir geredet. Er hat mir gezeigt, von heute an soll ich wieder mit meiner Frau beten. Ich werde heute Abend zu ihr gehen und werde sagen, komm, lass uns wieder zusammen beten. Einmal am Tag. Hut ab vor diesem Mann, hat mich sehr gefreut. Bisher nicht, dass wir jetzt so denken, ja, unsere Ehe muss besser werden, alles muss besser werden, sondern mal anfangen mit in ganz kleinen Schritten des Gehorsams etwas umsetzen. Da muss man sich etwas im Herzen vornehmen mit dem Herrn. Regelmäßiger Austausch über Gottes Wort. Meine Frau und ich, wir lesen jeden Tag, auch wenn wir getrennt voneinander sind, immer denselben Bibeltext. Wir lesen morgens unsere Bibel, machen wir beide schon 30 Jahre lang. Jeden Tag. Hat keine einzige Ausnahme gegeben, bis jetzt in meinem Leben. 30 Jahre, seitdem ich gläubig bin, ja, lese ich jeden Tag meine Bibel. Ist keine Leistung, ist nicht, dass ich da Punkte für kriege. Bitte nicht so verstehen. Ich mache das, weil das mir wichtig ist. Ich frühstücke hier auch jeden Morgen, ja. Und so möchte ich auch geistlich das Wort aufnehmen, meine Frau auch. Jetzt haben wir gerade das Matthäus-Evangelium angefangen vor ein paar Tagen. Ich habe heute Morgen Matthäus 3, 1 bis 12 gelesen und ich weiß, meine Frau auch. Und da können wir immer wieder darüber austauschen. Was ist dir wichtig geworden? Was ist mir aufgefallen? Was meint ihr, was ich schon alles von meiner Frau gelernt habe? Die hat die Bibel so lieb. da schnallen manchmal manche Brüder ab, ja, wie die Bibel kennt und versteht. Eine bereinigte Atmosphäre, weil eine Frau beziehungsorientierter ist, ist ja auch eine bereinigte Atmosphäre wichtig. Wir Männer sind da manchmal sehr großzügig. Da hat es so einen ruppigen Wortwechsel gegeben. Dann gehen wir einfach darüber hinweg und denken, Gras, da wächst Gras drüber. Ja? Da wächst kein Gras drüber. Und wenn Gras gewachsen ist, irgendein Kamel kommt und frisst das Gras wieder ab. Ja? Also so geht's nicht. Das muss man bereinigen. Wertschätzen für das, was sie ist. Musste ich auch erst lernen. Ich habe erst im Lauf der Ehe gelernt, was wertschätzen bedeutet. Den anderen wertschätzen, nicht nur im Kopf und im Herzen den Ehepartner schätzen, sondern auch mit Worten. Wertschätzung für das, was sie ist, dem anderen das sagen, wie man ihn schätzt. Eine Frau möchte sehen, dass ihr Mann die richtigen Prioritäten setzt, nämlich dass sie an Nummer 1 steht, was alle menschlichen Beziehungen angeht. Nicht ihre Schwiegermutter, nicht der Arbeitskollege, nicht der Freund, nicht eines der Kinder, sondern der Ehepartner hat Priorität Nummer 1. Und das merkt eine Frau, ob beim Mann eben der Beruf oder die Gemeinde oder ein Hobby an Nummer 1 ist, das merkt eine Frau sehr wohl. Das merkt jede Frau. Vor mir saß ein Ehepaar, dann sagt die Frau zu mir, mein Mann ist mit der Gemeinde verheiratet, nicht mit mir. Und er hat ihr nicht widersprochen. Schade. Ich bin nicht mit der Gemeinde verheiratet. Ich diene sehr gerne in der Gemeinde. Sehr gerne. Und ich komme in viele Gemeinden in ganz Deutschland. Ich liebe die Gemeinde Jesu. Ganz egal, welche Prägung das ist. Ja, ich liebe alle Kinder Gottes, alle Heiligen. Könnt ihr mir glauben? Aber ich bin verheiratet mit meiner Frau. Das ist Priorität Nummer 1. Sie möchte in und außerhalb der Familie geehrt werden. Ich habe sie eben gerade vor euch geehrt. Davon hat sie leider nichts gehabt, weil sie nicht hier ist. Ja? Aber ich hätte es auch gesagt, wenn sie hier gesessen hätte, heute Morgen oder heute Abend, meine ich. Ja? Sie möchte in und außerhalb der Familie geehrt werden, auch wenn vielleicht so ein heranwachsender Teenager plötzlich ungebührlich mit der Mutter redet. Da müssen wir denen vorknöpfen und sagen, Moment mal, mein Freund oder Freundin, so redest du mit meiner Frau nicht oder mit deiner Mutter. Ehren die Frau. Sie wünscht sich konzentrierte Aufmerksamkeit. Am Anfang der Ehe war ich immer schon zufrieden, wenn meine Frau nur im selben Raum war. Ich habe was gelesen, sie hat was gelesen oder gestrickt. War schon genug für mich, aber meiner Frau war das nicht genug. Die wollte mehr, die wollte konzentrierte Aufmerksamkeit. Natürlich nicht rund um die Uhr, ja, aber immer wieder. Immer wieder Zeiten, wo ich alle Dinge sein lasse. Wo ich auch nicht ans Telefon gehe, wo ich mich ihr konzentriert zuwende. Ich musste das wirklich lernen, wenn sie in mein Büro kommt und ich sitze da und schreibe gerade einen Brief und sie kommt rein. Ich sage manchmal, lass mich gerade den Satz noch zu Ende schreiben, ja? Da hat sie Verständnis. Aber dann drehe ich mich um mit meinem Rollstuhl, Bürostuhl, ja, drehe ich mich um und wende mich ihr zu, ganz aufmerksam. Sie wünscht sich konzentrierte Aufmerksamkeit, ehrliche Komplimente. Mensch, gefällst du mir gut, wenn du dieses Kleid anhast oder dies oder das, ja, bin ich ganz neu verliebt in dich. Ehrliche Komplimente. Ihr sagen, dass sie dir gefällt, dass du gerne mit ihr verheiratet bist. Dass du an keine andere Frau denkst, das ist Wertschätzung. Sag das deiner Frau. Sag ihr, dass du sie liebst und dass sie die Frau deines Lebens ist. Dass du an niemand anderen denkst. Das möchte eine Frau am liebsten jeden Tag hören. Ich weiß aber auch, dass es nicht immer ganz leicht über die Lippen kommt. Da kann auch mal was vorgefallen sein. Man will das ja auch ehrlich sagen, ja? Dann, wenn man es wirklich aufrichtig meint. Sie wünscht sich Unterstützung bei der Entfaltung der Gaben. Als ich gemerkt habe, dass meine Frau sehr in der Seelsorge an Frauen engagiert ist, dass ihr das große Freude macht, anderen Frauen zu dienen, habe ich das gefördert, habe ihr Schulungen ermöglicht bei Roland Antholzer wenn den jemand kennt von euch, ja, oder andere Schulungen und habe diese Gabe gefördert. Das hat mich etwas gekostet, nicht finanziell. Ich musste am Wochenende die Kinder nehmen, zu Hause bleiben, während meine Frau auf die Schulung gefahren ist, aber ich habe das unterstützt, weil ich wollte, dass ihre Gaben auch entfaltet werden. Morgen hält sie einen Frauentag in Mosbach zwischen Heidelberg und Heilbronn. Sie dient dort Schwestern. Ich durfte ihre Gabe fördern, unterstützen. Sie dient dort morgen vielen Schwestern. Anerkennung für das, was sie tut. Tägliches Lob, eine Ermutigung, eine liebevolle Aufmerksamkeit. Ihr könnt mir glauben, ich bin immer auf der Suche nach irgendeiner Kleinigkeit, die ich meiner Frau mitbringen kann, wenn ich unterwegs war. Nicht immer Riesengeschenke, ja, aber irgendeine nette Kleinigkeit. Mal eine Süßigkeit oder ein paar schöne Blumen. Meine Frau hat am liebsten die selbstgeschnittenen, also für Geld, ja, wo man da in die Kasse was reinwirft. Die hat sie am allerliebsten. Solche Blumen ihr mitbringen oder irgendetwas Nettes, eine CD, ein Buch, ja, etwas, dass sie sieht, ich habe an sie gedacht. Romantik und Zärtlichkeit, einander herzlich begrüßen, einander umarmen, Überraschung, eine kleine Überraschung einplanen und Liebesbeteuerungen. Das heißt, ihr sagen, ich liebe dich, ja, und ich bin so gerne mit dir verheiratet. Das schreibe ich ihr immer wieder per E-Mail und das sage ich ihr. Und wir haben ausgemacht, wenn einer von uns weg war aus dem Haus, ich meine nicht bei der Mülltonne draußen, sondern wenn er länger weg war, ja, und wir kommen zurück, dann umarmen wir uns und schauen uns in die Augen, ja, und begrüßen uns herzlich. Kommunikation. Jede Frau wünscht sich regelmäßige Kommunikation. Übrigens, das ist die Antwort auf die Verschiedenartigkeit, auf die unglaubliche Verschiedenartigkeit von Mann und Frau. Etwas kann diese Spannung lösen, diese Unterschiede nivellieren, einnivellieren. Kommunikation. Wenn die beiden lernen, über alles zu reden, und es gibt einen Bereich in der Ehe, wenn sie da nicht lernen, drüber zu reden, wird es in einer Katastrophe enden, unweigerlich. Das ist der Bereich der Sexualität. Wenn sie da nicht lernen, drüber zu reden, wird es schief gehen. Wir wollen morgen über Kommunikation und über Sexualität miteinander nachdenken. Ich will das gleich an der Stelle sagen. Ich werde das ganz behutsam machen. Da wird keiner rote Ohren kriegen, braucht ihr keine Angst haben. Könntet ihr eure Kinder mitbringen? Das habe ich schon in großen russlanddeutschen Gemeinden weitergegeben, wo ganz viele Kinder gesessen sind. Es gab noch nie Klagen. Ja? Also nicht, dass einer denkt, oh, kann ich da morgen kommen und so. Braucht ihr keine Angst haben. Wird nicht peinlich werden. Ja? Kann ich euch versprechen. Regelmäßig, tiefgehende Kommunikation, morgen dazu mehr, kann ich mir jetzt sparen. Wir wollen gleich schließen. Schutz und Geborgenheit, wünscht sich eine Frau Verteidigung, physisch und vielleicht auch mit Worten verteidigen, wenn sie angegriffen wird. Ritterlichkeit, ich hoffe, ihr helft doch euren Frauen alle in die Jacke, in den Mantel. Ihr haltet ihnen alle die Autotüre auf beim Einsteigen, oder? Ihr lieben Ehemänner, nicht? Schämt euch. Ja. Wisst ihr, was man sagt? Wenn ein Mann einer Frau die Autotüre aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Ja, guckt. Wo sind die Kavaliere geblieben? Ich lasse meine Frau nicht ins Auto einsteigen, ohne ihr die Türe aufzuhalten. Die ist jetzt nicht hier. Ihr könnt sie fragen, wenn ihr sie wieder seht, ja? Wenn wir wieder zusammentreffen. Ich lasse sie nicht einsteigen. Ich halte sogar manchmal meiner Tochter die Autotüre auf, die darf ich aber nicht so sehr verwöhnen. Ich weiß ja noch nicht, was sie für einen Mann kriegt, aber den werde ich mir noch genau unter die Lupe nehmen. Ja? Trost in seelischen Nöten. Als es meiner Frau nicht gut ging, muss ich euch ehrlich sagen, ich will wirklich ehrlich sein. Ich will mich hier nicht darstellen, ich bin der perfekte Ehemann, ich habe das alles schon begriffen, ja, und habe ein Ehebuch geschrieben, also ich habe das voll drauf. Ich bin genauso tollpatschig gewesen in vielen Dingen, wie vielleicht manche von uns auch. Und muss immer noch viel lernen, zum Beispiel hier. Das war ganz schwach. Als meiner Frau nicht gut ging, da bin ich auch mal eine Stunde bei ihr sitzen geblieben am Bett. Aber ich kann euch sagen, was mir in der Zeit alles eingefallen ist, was ich noch zu tun habe, ja, was mir alles eingefallen ist. ist mir furchtbar schwer gefallen, da mal zu sitzen zu bleiben und nicht gleich wieder wegzuhasten, muss ich noch dazu lernen, ganz sicher. Leibliche Bedürfnisse kann ich auch nur im Überblick zeigen. Hilfestellung in praktischen Belangen, im Haushalt mal helfen, fällt uns kein Zacken aus der Krone. Kinder abnehmen, Entspannungszeiten gönnen, in der Krankheitszeit ganz besonders eben beistehen, wie wir eben schon gehört haben. Und im Blick auf die körperliche Liebe wünscht sich jede Frau auf der Welt Rücksichtnahme und Zartheit. Morgen dazu mehr. Ich fasse das alles zusammen mit einer Umfrage, die ein Mann namens Willard Harley, hat aber mit Harley Davidson nichts zu tun, eine Umfrage führt er durch unter 2200 Frauen in Amerika. Und ich glaube nicht, dass die Frauen in Amerika sich da so sehr unterscheiden von denen hier in Europa. Die Frage war, was ist dein größtes Bedürfnis? Und ich fange jetzt unten an. Da wurde am fünfthäufigsten genannt Familiensinn. Das ist einer Frau wichtig. Sie ist beziehungsorientiert. Familiensinn. Dass der Mann nicht immer wegläuft, an seinem Computer sitzt und die Frau ist alleine mit den Kindern. Ja? Sondern, dass wir einen Sinn haben für das Familienleben. Die paar Jahre, wo die Kinder noch in unserem Haus sind. Familiensinn. Finanzielle Versorgung. Kaufen Männer ganz locker und leicht ein neues Auto oder einen neuen Computer und die Frau weiß nicht mehr, wie sie die Lebensmittel bezahlen soll. Ja? Finanzielle Versorgung, ehrliche Offenheit, ehrliche Offenheit. Frauen klagen da manchmal, dass ihr Mann so ein bisschen so krumm ist, ja, und so einfach nicht ehrlich und offen. Kommunikation, da hätte ich sogar gedacht, dass das an Nummer 1 steht, bei Nachscheidungsbefragungen, ja, wo Ehen auseinandergegangen sind, wenn Frauen gefragt werden, warum bist du von deinem Mann weggegangen? Warum hast du deinen Mann verlassen? An Nummer 1 wird genannt, mangelnde Kommunikation bei Frauen. So wichtig ist das Thema. Ja? Morgen Nachmittag um 17 Uhr, ja, glaube ich. Rainer wird es nachher nochmal sagen. Und an Nummer 1 stand hier bei dieser Umfrage liebevolle Zuneigung. Dass wir wirklich unsere Frauen lieben und ihnen in Liebe zugeneigt sind. Und das auch nach 10 Jahren Ehe und nach 20 und 30. Dass wir sie lieben und das mit Worten ausdrücken, aber noch viel mehr mit der Tat. Davon sind wir ausgegangen, noch einmal dieser Satz. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen, des Mannes und der Frau, erforschen und dann auch stillen suchen. Und viel darüber sprechen. Letzte Frage. Wenn Bedürfnisse nicht gestillt werden, vielleicht sitzt jemand hier heute Abend und sagt, als Mann, ja, das hätte ich mir gewünscht von meiner Frau, dass sie diese Bedürfnisse mehr überhaupt in den Blick bekommt und erfüllt. Oder Frauen, die sagen, ja, ich gebe dir hundertprozentig recht, aber hoffentlich hat das mein Mann gehört heute Abend. Ja? Ich wünschte, er würde meine Bedürfnisse mehr erforschen und stillen suchen. Was ist, wenn Bedürfnisse nicht gestillt werden? Bitte habt Geduld miteinander. Keiner wird heute Abend auf Knopfdruck alles ändern können in seinem Leben. Das geht nicht. Ja, es geht in kleinen Schritten. Habt Geduld miteinander, sprecht darüber. Macht euch, vertieft das, wenn ihr nachher nach Hause kommt. Lasst mal den Computer aus und den Fernseher und was ihr da noch habt, Handy, alles aus und redet miteinander über diese Sache noch, wenn das geht. Was ist, wenn Bedürfnisse nicht gestillt werden? Wenn Mangel ist, Defizit, zu kurz kommen? Nun, wir Christen, wir haben immer einen Ausweg. Wir können immer zu unserem Herrn kommen, wohlgemerkt nur Christen, und können sagen, Herr Jesus, danke, dass du immer Zeit für mich hast. Mein Mann hat nicht immer Zeit oder meine Frau, aber mit dir kann ich immer kommunizieren. Das ist kein billiger Trost, das ist Realität. Christen werden nicht aufs Jenseits vertröstet, die werden aus dem Jenseits getröstet. Ja? Und wir haben einen Gott im Himmel, der uns kennt, der uns liebt, der uns versteht. Und zu dem können wir kommen. Oder wenn der Ehemann uns nicht liebt oder die Ehefrau die Liebe nicht zeigt. Der Herr liebt uns, daran können wir uns immer wieder aufrichten. Das heißt aber nicht, dass wir uns dann zufrieden geben sollen mit dem Status quo in der Ehe. Daran wollen wir arbeiten, ganz bewusst. Unsere Ehe darf schöner und inniger und stabiler werden und mehr zur Ehre Gottes. Und deswegen nehmt bitte diese beiden Fragen mit. Welches Bedürfnis wurde in der letzten Zeit in unserer Ehe nicht gestillt oder noch nie? Welche konkreten Schritte wollen wir uns vornehmen, damit dieser Mangel wieder ausgefüllt wird oder überhaupt zum ersten Mal ausgefüllt wird? Macht es so konkret wie nur möglich. Bringt es auf den Punkt. Und dann kann sich auch mit Gottes Hilfe und Gnade etwas verändern. Wir wollen wieder einen Augenblick still bleiben, jeder für sich auf seinem Platz, und ich möchte mit Gebet schließen. Treuer Gott und Vater, wir haben heute Abend gehört, dass du unser Schöpfer bist. Das glauben wir, dass das ganze Universum nicht von selbst gekommen ist und auch die Menschen nicht, die Pflanzen, die Tiere. Du bist unser Schöpfer und du hast es weise gemacht. Am Ende des Schöpfungsberichtes heißt es, dass du alles angeschaut hast und gesagt, es ist sehr gut. Danke auch für die Verschiedenheit von Mann und Frau in Wesen und in den Bedürfnissen. Herr, wir müssen dir aber auch bekennen, dass uns das schon viel Not gemacht hat, auch gerade uns Verheirateten, dass uns das manchmal aufgeregt hat, dass wir uns gerieben haben aneinander, dass wir uns nicht verstanden haben, dass wir auch die Bedürfnisse des anderen gar nicht gesehen haben, nicht erforscht und nicht gestillt haben, dass wir egoistisch waren, dass wir Forderungen gestellt haben, haben wollten. Ach Herr, wir bekennen dir das alles, wir sagen dir das und wir bitten dich, Herr, dass wir ganz neu die Verschiedenartigkeit als Ergänzung begreifen, als deine weise Schöpfung, und dass wir lernen, durch gute Kommunikation aufeinander einzugehen und daraus das Allerbeste zu machen, zu deiner Ehre. Segne alle meine lieben Zuhörer, die Verheirateten und auch die nicht verheiratet sind, noch nicht oder nicht mehr. Segne jeden Einzelnen. Gib, dass wir in der Beziehung zu dir das Glück unseres Lebens finden und suchen. Das ist das Entscheidende. Und hilf uns, dass wir als Verheiratete wirklich lernen, zu deiner Ehre zu leben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Wenn ihr noch eine Minute Geduld haben würdet, ich bin schon etwas früher fertig als gestern, nicht so früh, wie ich gehofft hatte, aber eine Stunde kann man zuhören, oder? Ich hoffe. Heute Abend ging es um die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau. Frauen sind Männersache, was Männer über Frauen wissen sollten. Männer sind Frauensache, was Frauen über Männer wissen sollten. Wir hatten einen Konferenzredner, Roger Pugh, ihr wart dabei. Er hat diese Bücher empfohlen bei einer Konferenz hier in Ostdeutschland. Es hat keine 4 Wochen gedauert, da hatten wir diese Bücher zu Hause. Inzwischen haben wir die schon längst gelesen, meine Frau und ich. Und ich muss wieder sagen, auch nach über 20 Jahren Ehe, fast 25 jetzt, wir haben wieder daraus gelernt aus diesen Büchern. Ich kann nichts dafür, wenn so ein Buch über 10 Euro kostet. Ich kann nichts dafür. Die müssen übersetzt werden. Die Hauptkosten an einem solchen Buch, wenn es aus Amerika kommt, sind die Übersetzungskosten von Berufsübersetzern. Ich verstehe etwas davon, das könnt ihr mir glauben. Ich kann nichts dafür, ja. Alles, was ich billiger geben darf, gebe ich billiger. Aber diese Bücher sind in der Preisbindung, die allermeisten. Und dann darf ich sie nicht billiger verkaufen, sonst mache ich mich strafbar. Hier, nochmal 2 Bücher. Der geistliche Ehemann, Lou Priolo, auch den habt ihr kennengelernt, der war unser Redner in diesem Jahr, auch bei dieser Konferenz in der Nähe von Berlin. Der geistliche Ehemann. Ich habe dieses Buch gelesen in Englisch, habe gesehen, wie gut es ist, habe in meinem Ehebuch viel hier aus diesem Buch zitiert. Ist wirklich sehr herausfordernd und habe dafür gesorgt, dass es in Deutsch erscheinen konnte. Und eine Frau nach dem Herzen Gottes ist das Gegenstück dazu, ja. Und diese Bücher sind beide im Bethanien Verlag erschienen. Und der Verlag hat die Bücher im Paket um 6 Euro billiger gemacht. Der Verlag. Dann darf ich das auch verkaufen. Billiger, ja. Sonst nicht. Kostet zusammen 20 Euro statt 26. Und Noch ein Redner, den wir in Großdeutschland hatten, Ted Tripp. Heute Abend ging es nicht um Kindererziehung, aber hier sind viele heute Abend gekommen, auch ganz sicher viele Eltern hier. Wir haben keine Erziehungsvorträge, aber diese beiden Bücher, die möchte ich euch so gerne lieb machen. Ja? Ich würde sie am liebsten jedem von euch schenken. Eltern, Hirten der Herzen, biblische Erziehung. Diesen Mann haben wir auch gehört, Ted Tripp, Dr. Ted Tripp. Der hat wunderbare Vorträge gehalten über Erziehung. Hier sind sie in dem Buch. Ich habe viele Erziehungsbücher gelesen mit meiner Frau, insgesamt über 15. Hätten wir das früher gekannt, hätten wir uns viele andere erspart. Wenn ihr Kinder erzieht, lest dieses Buch, nehmt es jetzt mit. Es ist schon auf dem Index, es wird wahrscheinlich bald verboten werden, wegen einer bestimmten Aussage in diesem Buch, hinter der ich voll und ganz stehe. Ja? Aber der Verlagsleiter hat mich erst letzte Woche angerufen und hat gesagt, Wilfried, das Buch ist auf dem Index, das wird bald verboten. Und der leibliche Bruder von diesem Mann, der kommt jetzt in Kürze hier nach Ostdeutschland, der heißt Paul David Tripp, das Traumalter. Dieses Buch geht nur über Teenagererziehung. Hier Erziehung allgemein, jedes Alter, hier Teenager, 13 bis 19. Spannendes Alter, wir haben noch so jemand daheim in unserer Familie. Und wenn ihr sagt, warum hast du denn nur amerikanische Bücher? Nein, ich habe gar nicht nur amerikanische. Hier, ein Ehepaar aus Ostdeutschland, ja, aus Ostberlin, hat dieses Buch geschrieben mit Werten erziehen und prägen. Ein ganz feines Buch. Wolfgang Bühne hat es außerordentlich gelobt in Fest und Treu und sehr empfohlen. Und ich auch. Hier sind 88 Themen drin, die man mit Kindern ab einem Alter von 8, 9 Jahren durchgehen kann. Geschwisterneid, Lüge, all diese Dinge, ja. Ganz fein aufbereitet, als kann man für Andachten verwenden in der Familie und so weiter. So, ich setze mich ganz schnell und der Rainer schließt mit uns ab.
Noch ein paar ganz kurze Hinweise möchte ich euch sagen. Es gehen einem ja jetzt doch vielleicht viele Gedanken im Kopf rum, wenn man das so hört. Man erkennt seine eigenen Schwächen dabei. Und wir haben gehört, liebevolle Zuneigung steht an erster Stelle bei unseren Ehefrauen. Ich mache euch einen Vorschlag. Morgen früh steht ihr zeitig auf, geht zum Bäcker, macht das Frühstück, holt einen schönen Strauß Blumen, Tulpen oder Rosen. Ihr wisst ja, was eure Frauen lieben. Und dann hoffe ich, dass die Frau nicht sagt, stimmt da etwas nicht bei dir? Ja? Gut. Wir laden ganz herzlich ein für morgen. Wir hören also morgen zwei Vorträge. Wir beginnen 17 Uhr, der erste Vortrag, Kommunikation in der Ehe. Und 19.30 Uhr, der zweite Vortrag, Sexualität in der Ehe. Gott befohlen. Und so Gott will, sehen wir uns dann morgen ab 17 Uhr hier in der schönen Gemeinschaft in Hartmannsdorf.